Wenn es nicht mehr für Rotwein gereicht hat, macht der Winzer eben Rosé. Rosé ist lediglich ein Sommergetränk. Beim Rosé werden Weißwein und Rotwein einfach gemischt. Über Rosé kursieren einige Klischees. Eines ist jedoch sicher: Rosé ist Trend. Immer mehr Menschen, vor allem auch die jüngere Weingeneration, fahren auf das rosa schimmernde Getränk ab. Dieser wachsenden Nachfrage steht glücklicherweise auch ein gestiegenes Angebot an deutschen Roséweinen gegenüber. Die Menge der qualitätsgeprüften deutschen Roséweine ist im vergangenen Jahr auf rund 1 Million Hektoliter gestiegen. Das ist fast ein Viertel mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt trinken wir Deutschen 13% Rosé. Zwar Rotwein und Weißwein immer noch viel mehr, aber Rosé rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Ich bin Sina Erdrich, deutsche Weinkönigin, Rosé-Fan. Ich durfte bereits zahlreiche Erfahrungen zum Thema Rosé sammeln und natürlich weiß ich auch gut, was hinter all den rosafarbenen Getränken wie Weißherbst, Schillerwein, Schielerwein und dem Blanc de Noir steckt. Aber einer weiß das noch besser und wird uns heute sicher an seinem unglaublichen Erfahrungsreichtum teilhaben lassen. Ich freue mich, dass Deutschlands bester Sommelier Maximilian Wilm heute mein Gast ist. Maximilian Wilm ist Jahrgang 1988 und arbeitet heute als Betriebsleiter und Sommelier in Hamburg bei Kinfeld's Kitchen and Wine. Als vinophiles Ausnahmetalent hat er es geschafft, sich in der internationalen Weinwelt einen Namen zu machen und dabei in den letzten Jahren etliche Auszeichnungen abgeräumt. Wie zum Beispiel 2019 bester Sommelier Deutschlands von der Sommelier-Union, 2020 Gewinner des Sommelier-Cup vom Deutschen Weininstitut oder 2021 Sommelier des Jahres vom Schlemmer-Atlas. Wir sprechen darüber, warum Rosé in Deutschland mit Sommer und Terrasse in Verbindung gebracht wird und gleichzeitig Rosé aus der Provence sogar 300 Euro kosten kann. Hat man in Deutschland andere Erwartungen an Rosé? Fehlt unseren Rosés manchmal die Ernsthaftigkeit, auch um sie als Speisebegleiter und nicht nur als Durstlöscher zu sehen? Und heißt helle Farbe gleichzeitig leichter Rosé? Alles, was ihr immer über Rosé wissen wolltet, gibt's jetzt hier in diesem Podcast mit Maximilian und mir. Herzlich willkommen, schön, dass ihr reinhört und viel Spaß. Hallo, lieber Maximilian, schön, dass ich heute bei dir sein darf in Hamburg.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich total. Wir haben wunderschönes Wetter und wir haben ein tolles Thema, worüber wir sprechen und was wir auch probieren dürfen, und zwar die Rosés. Und ja, jetzt, wo dieses schöne Frühlingswetter, dieses sommerhafte Wetter rauskommt, kommt ja irgendwie auch wieder der Rosé. Das hat irgendwie was miteinander zu tun, oder? Du hast auch schon mir vorhin erzählt, jetzt fängt es wieder an.
Genau, also ich sage immer, ich kann meinen Rosé-Absatz hier im Restaurant am Thermometer ablesen. Und man merkt das jetzt tatsächlich schon, man muss mehr Rosé abends wieder einkühlen als in den letzten paar Wochen und Monate, weil diese Sonnenstrahlen wecken sofort immer die Lust wieder auf die Roséweine bei den Gästen.
Ja, aber ist das nicht irgendwie schade? Oder was denkst du, woher das kommt, dass Rosé irgendwie nur im Sommer getrunken wird?
Ich glaube, die meisten Leute verbinden Rosé halt so ein bisschen mit Urlaub, mit Terrasse, mit ein bisschen laissez-faire. Ich lasse es einfach laufen und haben immer so ein bisschen diesen Durstlöschcharakter, habe ich so ein bisschen. Also das Gefühl, der Rosé muss immer eiskalt sein, am liebsten noch 3-4 Eiswürfel mit rein. Und wenige sehen halt den Rosé wirklich als kongenialen Partner, auch in der Speisenbegleitung oder so. Also es ist, der Rosé hat da vielleicht auch ein kleines Imageproblem.
Ja, aber ich meine, wenn man so ein Rosé im Glas hat, der irgendwie total duftet und super intensiv und einfach ja nur die ganze Nase eigentlich voll von verschiedensten Aromen, Früchten und so weiter, kann man ja schon irgendwie verstehen, dass das vielleicht im Winter vorm Kamin jetzt so ein bisschen nicht so passt. Aber es gibt ja auch andere Rosés.
Es gibt ja Gott sei Dank auch andere Rosés. Aber viele Rosés haben halt so ein bisschen das Problem, dass sie halt dafür gemacht werden, dem Markt zu gefallen. Oft auch mit diesem, ich nenne es mal, restsüßen Schwänzchen hinten raus. Also so hart an die 9 Gramm Restzucker halt ran, dass es gerade noch so trocken heißen darf. Dann kriegen sie oft irgendwelche fancy Namen, witzige Etiketten, was habe ich da schon alles gesehen, Doktorspiele und keine Ahnung, was es da alles gibt. Und da ist halt, man schlägt halt auch sehr in diese Presche, Easy Drinking, unkompliziert Terrassenwein, so möchte ich es mal nennen. Aber es gibt eben auch Beispiele, sowohl in Deutschland, auch, aber auch gerade im internationalen Vergleich, wo Rosé einen ganz anderen Stellenwert hat und auch anders von den Winzern gesehen wird, wirklich als Speisenbegleiter, als hochwertiger Wein. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist immer die Provence. Da werden mittlerweile 95% der kompletten Weinproduktion der Provence in Rosé.
Krass.
Also das ist einfach eine... Und die Fläche ist nicht klein. Also es ist völlig absurd irgendwie. Und da sind teilweise Rosés dabei, die 300-400 Euro kosten, die Flasche. Und das müssen natürlich auch andere Weine sein, als das, was meistens als Rosé irgendwie wahrgenommen wird.
Was machen die denn dann anders, also auch in der Produktion? Weil bei uns, wenn wir jetzt mal so ein bisschen mit dem klassischen Klischee um die Ecke kommen, wenn es halt nicht für einen Rotwein gereicht hat, macht man den Rosé. So kenne ich das noch vom Opa und von früher. Ich glaube, in Anbetracht des Klimawandels, dass es immer wärmer wird, ist es jetzt nicht mehr ganz so, dass es nie mehr für Rotwein reicht. Wenn man einen Rotwein machen will, dann macht man einen Rotwein. Also würde ich mal sagen, dieses Klischee kann man abtun. Aber ist es dann so, dass die Winzerinnen und Winzer in der Provence einfach in der Herstellung auch was komplett anders machen, als die deutschen Winzerinnen und Winzer das tun?
Also ich glaube schon, dass die tatsächlich halt im Weinberg schon anfangen, die Weinberge anders zu bearbeiten, auf andere Werte achten als wir jetzt, weil der deutsche Winzer hat natürlich, denke ich, meistens schon noch in der Idee, einen Rotwein zu machen, und da musst du auf andere Sachen achten als jetzt beim, als wenn ich einen Weißwein oder einen Rosé machen will. Aber es auch hinterher, glaube ich, im Keller passiert einfach viel. Da wird natürlich mit Barrique-Fässern gearbeitet, es wird mit Maischestandzeiten variiert, es wird mit langen Hefelagerzeiten gearbeitet. Also es sind einfach verschiedene Macharten, die dort auch angewendet werden, die einfach in der hochwertigen Weinbereitung beim Weißwein und beim Rotwein völlig normal sind. Aber beim Rotwein, beim Roséwein ist es halt schon so, da steht immer in Deutschland irgendwie der schnelle Genuss.
Diese kellertechnischen Maßnahmen, von denen Maximilian eben gesprochen hat, haben verschiedene Auswirkungen auf den Wein. Arbeitet man mit Holzfässern, führt das zu einer anderen Aromatik im Wein. Beispielsweise weist ein Spätburgunder Rotwein aus dem Edelstahltank eher Sauerkirscharomen auf, während derselbe Spätburgunder Rotwein, allerdings im Holzfass ausgebaut, eher eine Schwarzkirsche in der Nase zeigt. Während der Ausbau im Edelstahl unter völligem Sauerstoffabschluss stattfindet, lässt das Holz einen minimalen Sauerstoffaustausch zu. Man spricht hierbei von einer Fein- oder Mikrooxidation, und das führt dann zu gereifteren Aromen. Die Maischestandzeit hat beim Rosé vor allem etwas mit den Farbstoffen zu tun. Fast alle Rotweintrauben haben einen klaren Most, also Traubensaft. Die Farbe kommt lediglich aus der Beerenschale. Um die Farbe zu extrahieren, müssen wir den Kontakt zwischen Beerenschale und Most herstellen. Wenn wir nach der Ernte also nicht direkt abpressen, sondern alles noch besammen lassen, wir reden dann von einer Maische, kann die Farbe aus der Schale in den Most übergehen. Richtig viel Farbe wird aber erst bei der alkoholischen Gärung extrahiert, weswegen wir Rotweine sogar auf der Maische vergären. Beim Rosé pressen wir nach einer gewissen Maischestandzeit ab, haben dann einen rosafarbenen Most, den wir ohne Schale vergären. Wenn wir die Maische vergären, treten übrigens auch die Gerbstoffe aus, was wir beim Rotwein natürlich möchten, beim Rosé aber nicht, weswegen Rosé dann eben vor der Gärung abgepresst wird. Und zuletzt das lange Hefelager, was der Maximilian angesprochen hat. Nach der Gärung hat man die Möglichkeit, die Hefe direkt vom Wein zu trennen. Das nennt man Abstich. Oder man trennt eben noch nicht. Sticht man direkt ab, fördert das die Ausbildung von sehr fruchtigen Aromen. Liegt der Wein noch lange auf dem Hefelager, bilden sich zwar nach und nach auch Fruchtaromen zurück. Der Wein gewinnt gleichzeitig aber auch an Cremigkeit sowie Hefe- und Kräuteraromen. Einfach ein anderer Stil. Die Kellerleute haben also die Wahl.
Ich habe jetzt für uns heute ein Rosé ausgesucht aus 2019. Das ist auch mein Rosé, den ich hier offen im Restaurant ausschenke. Da musst du schon manchmal mit einem Gast auch diskutieren, warum ich den, den haben sie nicht verkauft gekriegt oder warum haben sie noch 2019er Rosé. Also wenn wir beim Thema Klischee bleiben.
Ne? Ja, und, ja.
Die wollen dann eigentlich im Sommer dann auch den letztjährigen Rosé. Also wenn wir jetzt über den anstehenden 22er Sommer reden, dann würden sie, glaube ich, am liebsten schon 22er Rosé trinken, aber das geht natürlich schwer. Aber 21er Rosé ist dann eigentlich schon das, was gefragt ist, weil es halt immer mit dieser Frische, dieser Jugendlichkeit und dieser Trinkigkeit verbunden wird.
Ja.
Aber einer meiner absoluten Lieblingsrosés kommt aus Spanien und der reift 10 Jahre, bevor er überhaupt auf den Markt gebracht wird.
Ah ja, 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 wollen wir mal probieren.
Ja. Wollen wir deinen zuerst?
Ja, gern. Genau, ich habe einen aus Baden mitgebracht, aus der Heimat. Auch einen, den ich eher als mineralischer oder straighter, sage ich gern, einordne und nicht als die intensive Fruchtbombe.
Ja, liegt natürlich auch schon ein bisschen am Erzeuger, würde ich sagen, an der Idee des Weins, dass ja, der ein bisschen anders ist. Ja, man ja, riecht es schon, finde ich. Also wenn man hier reinriecht, es ist ein relativ dunkler Rosé, muss man auch sagen. Die meisten wollen halt, gerade wenn man es wieder mit dem Provence-Rosé vergleicht, eher dieses sehr lachsfarbene, sehr helle Rosé-artige. Hier würde vielleicht der ein oder andere Weinkenner schon fast auf einen leichten Trollinger oder einen sehr leichten Spätburgunder tippen.
Ja.
Und du riechst halt schon, hier ist, das ist trocken, das ist kräutrig, da kommt nicht so eine ich nenne es immer Bonbon-Note raus. Also nicht dieses Süßliche, was man eben bei vielen Rosés hat. Aber man wird eben auch nicht von so einer Fruchtklatsche direkt einmal aus dem Glas, sondern man riecht wirklich hier Ernsthaftigkeit, so würde ich es fast mal sagen.
Ja.
Eine gewisse Kräutrigkeit ist da.
Ja.
Also alles, was ich eigentlich auch bei einem schönen Spätburgunder haben will.
Ich wollte noch mal darauf zurückkommen, man muss eigentlich im Weinberg schon die Idee haben, was man aus den Trauben machen will. Nicht erst, wenn die Trauben dann im Keller ankommen, überlegen, ach, da mache ich jetzt mal das draus oder das, sondern eigentlich muss die Idee ja im Weinberg entstehen. Und vielleicht können wir da noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen, was man jetzt genau anders macht, wenn ich sage, aus denen, nehmen wir mal Spätburgunder als die deutsche Hauptrotweinrebsorte, aus den Spätburgunder-Trauben möchte ich jetzt ein Rosé machen und aus den Spätburgunder-Trauben möchte ich einen Rotwein machen. Dann gehe ich ja auch anders dran, also dass ich zu einem anderen Zeitpunkt ernte, früher ernte, vielleicht schade, dass die noch ein bisschen im Alkohol dann auch moderater bleiben.
Absolut, also ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Du musst, glaube ich, ganz vorne anfangen. Also ich glaube, dass viele Winzer anfangen schon mal auch nach dem Genmaterial das zu sortieren. Also ich würde es, glaube ich, so interpretieren, dass zum Beispiel für die hochwertigen Rotweine eher dann in der Regel französisches Genmaterial benutzt wird aus dem Burgund, die vielleicht auch noch in einer anderen Stockdichte dann gepflanzt sind und man dann für seine Rosés oder vielleicht auch für einen Sektgrundwein eher die etwas massenträgerartigen, gezüchteten deutschen Klone nimmt. Also so sind meine Erfahrungen, wenn ich mit verschiedenen Winzern gesprochen habe, was sie für den Rosé eben als Weinberg sozusagen schon mal vorselektionieren.
Was Maximilian da von Genmaterial und Klonen erzählt, ist ein sehr spannendes Thema, was man oft auch gar nicht so mitbekommt. Wenn ich einen neuen Weinberg anlegen will, dann muss ich natürlich die Entscheidung treffen, was für eine Rebsorte. Da spielt dann mit rein, was für einen Boden ich habe, was für eine Lage, was für ein Klima, auch was der Markt möchte, was sich gerade gut verkaufen lässt. So eine Entscheidung, was man anpflanzt, muss man ja immer für 40 Jahre plus minus treffen. Also das lohnt sich schon, sich das gut zu überlegen. Aber wenn ich dann entschieden habe, zum Beispiel für Spätburgunder, dann ist die Entscheidung noch nicht getroffen, weil dann muss ich mir noch aussuchen, welchen Klon der Spätburgunder-Traube. Da gibt es zum Beispiel lockerbärige Klone, das heißt, wenn ich eine Lage nah am Waldrand habe, wo es morgens lange feucht ist, dann brauche ich Platz, damit die Feuchtigkeit schön austrocknen kann, damit ich nicht irgendwelche Krankheiten in meine Trauben bekomme. Oder es gibt Klone mit größeren Beeren oder auch mit kleineren Beeren. Wenn ich kleinere Beeren habe, gerade bei den Rotweinrebsorten, habe ich natürlich mehr Schale auf weniger Flüssigkeit. Das heißt, ich kann am Schluss mehr Farbstoff und auch mehr Gerbstoff extrahieren. Und dann hat er noch von der Stockdichte geredet. Das meint, wie viele Rebstöcke auf der jeweiligen Fläche gepflanzt wurden. Eine höhere Anzahl an Reben führt auch zu einer automatischen Ertragsreduzierung der einzelnen Rebe. Ertragsreduzierung ist ein Riesenstichwort beim Qualitätsweinbau. Ganz plakativ kann man sich das so vorstellen: Eine Rebe hat immer nur so einen Ball von Aroma, was er an die Trauben weitergibt. Egal, ob da jetzt 100 Trauben am Stock hängen oder 3 Trauben am Stock hängen. Das heißt, je weniger Trauben die Rebe produziert, desto intensiver und aromatischer ist die einzelne Traube. Wenn ich eine höhere Stockdichte habe, dann produziert die Rebe automatisch weniger Trauben und diese Trauben sind dann eben intensiver.
Wenn man jetzt in Weinbaugebiete geht, wo dann auch Steillagen oder so eine Rolle spielen, wird wahrscheinlich einer niemals seine steilsten und besten Lagen für ein Rosé hernehmen, sondern man nimmt dann wahrscheinlich eher die etwas flacheren, mhm, und wo man einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Masse natürlich auch produzieren kann. Dann kommen aber natürlich, wie du sagst, Sachen wie Lesezeitpunkt, aber auch, was man, glaube ich, in den letzten Jahren als Winzer auch lernen musste, dieses Blattmanagement.
Blattmanagement, auch sein interessantes Stichwort. Im Sommer gehe ich öfter durch meine Reben durch und entblättere. Das hat einen wesentlichen Effekt auf die Zuckereinlagerung in der Beere, die ja durch Photosynthese der Blätter hervorgerufen wird. Da es immer wärmer wird, wollen wir diese Zuckereinlagerung durch entsprechendes Blattmanagement entschleunigen. Ich finde es übrigens sehr schön, dass Maximilian so viel davon erzählt, was im Weinberg alles zu tun ist. Viele Winzer sagen, im Keller muss man die Qualität fortführen. Wichtig ist aber, was aus dem Weinberg kommt. Im Weinberg wird der Grundstein gesetzt.
Also das sind, glaube ich, verschiedene Entscheidungen, die jeder Winzer natürlich auch wieder individuell treffen muss für seine Lage oder für seine Herkunft und für seine Idee auch, was er für einen Wein machen will. Also hier, glaube ich, bei dem Winzer, den du jetzt mitgebracht hast, ist es so, dass hier schon einfach von vorne bis hinten das durchdacht ist, aus was ich Rosé mache.
Mhm. Also schmeckt jetzt ja gar nicht wie der klassische Terrassenrosé, sondern wirklich ziemlich körperreich auch, also kann man sicher gut auch zu einer Speise, könnte ich mir jetzt sogar auch im Winter vorstellen. Der hat ja schon, füllt den Mund richtig schön aus auch. Also
ich finde es jetzt auch schön, du hast den ja ein bisschen im Rucksack zu mir getragen. Der ist jetzt nicht kühlschrankkalt.
Ja, das stimmt.
Also der kommt jetzt hier, ich würde jetzt mal tippen, so mit 10 Grad ins Glas. Ja. Und das steht dem Wein unglaublich gut zu Gesicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Key. Hier wäre es jetzt schade, da Eiswürfel reinzumachen oder den irgendwie bei 5, 6 Grad frisch aus dem Eisbucket zu servieren, sondern der mit so 10, 11 Grad wird dann einfach zu einem richtig schönen Speisenbegleiter und auch zu einem anderen Speisenbegleiter als das, was man oft so auf den Etiketten oder in den Supermarktregalen als Empfehlung liest. Passt perfekt zu Fisch, Antipasti und Salat.
Ja.
Da geht schon ein bisschen mehr, würde ich sagen. Aber ich gerade wenn ich jetzt so Richtung Herbst gucke, ich könnte mir das jetzt mit fast schon so ein Pfifferlingsrisotto oder also wenn man so eine gewisse Cremigkeit hat, weil der Wein hat eine schöne Säure, die das ein bisschen aufbrechen könnte, hat aber auch eben dieses, fast so ein bisschen was Erdiges, Kräuterisches bringt der Wein eben mit, was dann gut, glaube ich, mit so ein paar gebratenen Pilzen, ob es jetzt Pfifferlinge, Steinpilze, was auch immer sind. Oder wenn man so ein relativ leichtes Wildgericht vielleicht macht, so einen rosa gebratenen Rehrücken, irgendwie ein bisschen so, sagen wir mal, auch klassisch, so ein Baden-Baden, so ein Rehrücken mit, da sind dann noch Preiselbeeren mit dabei, ein paar Spätzle vielleicht, wenn man die dann, da könnte ich mir das schon auch als Rosé wirklich gut dazu vorstellen.
Ja, hört sich sehr gut an. Ja, also könnte man im Prinzip sagen, wenn wir jetzt nochmal auch darauf zurückgehen, dass man halt Rosés eher im Sommer trinkt und im Frühling auf der Terrasse, dass man vielleicht einfach auch unterschiedliche Typen von Rosé braucht. Dass halt so ein Bonbon-Rosé für die Terrasse so das Wunderbare ist und man im Winter halt dann einfach auch eine andere Machart von Rosé braucht.
Diesen Terrassenrosé, den wird es immer geben. Also das ist, glaube ich, auch das, was, wie gesagt, die meisten Kunden, die meisten Gäste mit Rosé assoziieren. Aber ich glaube, auch der ein oder andere Winzer würde gut daran tun, wenn er vielleicht auch seine Roséproduktion mal überdenkt und sagt, kann ich nicht vielleicht auch ein bisschen was Hochwertigeres draus machen, wo man dann vielleicht auch mal mit einem Holzfass arbeitet oder so und wo man dann unterm Strich vielleicht auch 1-2 Euro mehr für verlangen kann.
Ja.
Natürlich muss die Mehrarbeit auch honoriert werden. Ne? Und so kann man, glaube ich, schon Rosé auch auf ein anderes Level nochmal heben. Aber es gibt ja verschiedene Arten von Rosé, aber auch ein Rosé, der mich schon immer begeistert hat, war mal ein Rosé, der auch mal Holz gesehen hat zum Beispiel. Ne? Und das steht vielen Rosés doch deutlich besser, als man im ersten Moment denken würde.
Zum Stichwort verschiedene Arten von Rosé. Es gibt ja jetzt auch, wenn man jetzt vom Weinregal steht, da steht mal Rosé drauf, da steht mal Weißherbst drauf, da steht mal Schillerwein drauf. Und dann gibt es noch den Blanc de Noir, der auch so ein bisschen zart Rosé schimmert, aber irgendwie nicht ganz dazu gehört. Vielleicht können wir da auch mal ein bisschen aufklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da noch gar nicht so die Unterschiede kennen. was so passiert, wenn wir den klassischen Rosé machen. Vielleicht fangen wir mal damit an und dann im Vergleich zum Weißherbst. Was ist eigentlich los, wenn der Weißherbst draufsteht?
Der Weißherbst war, glaube ich, mal gedacht vom deutschen Gesetzgeber, um dem Rosé vielleicht auch so ein bisschen so eine aufzuwerten. Also Rosé kann, wenn nur Rosé draufsteht, kannst du eigentlich nahezu alles machen. Du kannst mit Saftabzug arbeiten, das heißt also, du kannst ein Seigneur nennen, das die Franzosen machen. Das ist, wenn du Rotwein erzeugst und um den Rotwein zu konzentrieren, während er sich in der Maischegärung befindet, nimmst du halt einen gewissen Saftanteil raus, damit du weniger Saft mit der Traubenschale in Kontakt hast. So generierst du halt in der Regel mehr Farbe, mehr Intensität, mehr Tannin und kannst Rotweine eben kräftiger gestalten. Und mit diesem Saftabzug wird oft, man kann sie dann eben direkt zu Rosé verarbeiten oder man verschneidet es dann wieder mit anderen Weinen zu einem etwas helleren Rosé. Auch in der Schaumweinerzeugung wird das Prinzip sehr oft angewendet. Dann gibt es ja Schillerwein und Badisch Rotgold und wie es alles heißt. Das ist dann tatsächlich, wenn man eigentlich Rot- und Weißwein mischen würde, was grundsätzlich eigentlich verboten ist. Nur wenn man eben das dann auch draufschreibt, dann darf man es eben auch. Und der Weißherbst war eben gedacht, um sozusagen, glaube ich mal, so ein Premium-Rosé einzuführen. Für Weißherbst ist zum Beispiel vorgeschrieben, dass es nur 100% eine Rebsorte sein muss. Es darf auch nur aus einem Qualitätsanbaugebiet kommen, was ja festgelegt und was auch genannt werden muss. Die Rebsorte muss genannt werden, das Anbaugebiet muss genannt werden. Es darf, glaube ich, auch nur aus einem Jahrgang kommen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und da wollte man, glaube ich, dem Rosé so ein bisschen eine Bühne bieten, die aber mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen verramscht wurde. Also du hast auch vorhin erzählt, bei euch in der Genossenschaft ist mittlerweile üblich, Weißherbst restsüß ausgebaut und Rosé ist der Trockene. Ja. Also ich glaube da, und das ist tatsächlich mittlerweile wirklich zu einem Imageproblem geworden.
Ja.
In der Gastronomie wird Weißherbst, glaube ich, kaum noch eingesetzt. Das ist wirklich ein Endkundenprodukt noch. Und was, glaube ich, für die Gastronomie wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, sind so diese Rosés mit den etwas freakigeren Etiketten und irgendwelchen Namen.
Ja.
Und, aber es gibt ja eben ganz viele verschiedene Macher. Und dann gibt es eben noch den Blanc de Noir, den ich persönlich auch ganz spannend finde. Wenn man eben wenn man aus einer Rotweintraube sie sozusagen behandelt wie ein Weißwein, wenn man sie direkt abpresst, ohne jetzt eine Maischegärung oder nur eine sehr kurze Maischegärung zu machen, sodass man eben so gut wie keine Farbextraktion aus der Schale hat. Was, glaube ich, auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht wissen, ist, die Farbe sitzt ja ausschließlich in der Traubenschale.
Ja.
Also wenn man mal eine rote Traube auch isst, die ist ja innen drin trotzdem weiß.
Ja.
Und die Farbe kommt ja wirklich rein durch die Traubenschale zustande. Und bei einem Blanc de Noir machst du eben nur ganz kurze Maischestandzeit oder gar keine. Und dann haben die meistens nur so einen ganz leichten.
Ja.
Und da gibt es tolle Beispiele. Also ich habe einen Blanc de Noir auf der Karte von der A, vom Weingut Bertram Baltes. Die machen einen Blanc de Noir aus 80 Jahre alten Spätburgunder-Rebstöcken. Der ist auch nicht gerade günstig. Also der kostet, glaube ich, Endverbraucher an die 40 Euro oder sowas. Und ist aber ein Blanc de Noir, wo ich hier schon wirklich Sommelier-Kollegen auch aufs Eis geführt habe, die da draußen sehr, sehr großen Burgunder gemacht haben. Weil es wirklich wie ein Chardonnay gedacht ist. Und, aber es gibt natürlich auch sehr einfache Blanc de Noirs, die einfach zum Trinken und Spaß haben gedacht sind. Und Blanc de Noir haben die Leute mittlerweile wirklich als was Hochwertiges eigentlich verstanden. Wohingegen der Weißherbst wirklich in ein eher, glaube ich, schlechteres Image abgedriftet ist, als es mal gedacht war.
Ich hatte da eine sehr witzige Begegnung. Ich habe in der Winothek gearbeitet in Freiburg 1,5 Jahre und da kam halt so ein älterer Herr und hatte ein Blanc de Noir bestellt und hat mir dann erzählt, der Blanc de Noir wurde in seinem Dorf erfunden. Und dann habe ich auch erstmal so geguckt wie du gerade, genau. Okay, da sind sie sich sicher. Und er hat dann gesagt, ja, das war nämlich so. Die Trauben, die hatten einfach zu viel Alkohol und da hat man gesagt, da muss man die jetzt in ein Holzfass tun. Und so ist der Blanc de Noir entstanden. Ja, das war wirklich alles komplett durcheinander gebracht und da habe ich dann auch nicht mehr angefangen, irgendwas zu erklären. Aber es ist ja schon sehr, sehr schwierig, einen Überblick zu kriegen. Also wenn man nicht tief in der Materie jetzt...
Das ist es für den Endkunden, glaube ich, am Ende immer. Also das Problem haben wir ja nicht nur bei den Rosé-Begriffen, das könnten wir jetzt auch weiterspinnen auf Lagenklassifizierung und auf alles Weitere.
Das stimmt wohl.
ich glaube, da würden wir aber jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail gehen. Das Problem ist halt dann, dass dann oft gefährliches Halbwissen, so nenne ich es immer, dazukommt. Und wenn du dann so einen netten, der war ja wahrscheinlich auch sehr charmant und war ja wahrscheinlich auch sehr überzeugt von dieser Geschichte. Ja. Das habe ich hier auch immer wieder, dass Leute eben, die haben mal was gehört und bringen das dann in eine, aber oft in völlig falschen Zusammenhang. Also ich glaube, viele Gäste denken tatsächlich, dass jeder Rosé einfach Rot- und Weißwein gemischt ist. Mhm. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und da ist wirklich relativ viel gefährliches Halbwissen im Umlauf. Wie gesagt, sowohl beim Rosé als auch nahezu wahrscheinlich bei jedem Weinthema. Und manchmal ist es tatsächlich auch schwer für uns als Profis, den Überblick zu behalten. Aber das ist ja unser Job, dafür sind wir da. Und ich hoffe, wir können mit so einem Podcast wie heute da auch ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Und, aber ich glaube, es würde gut tun, wenn man Sachen auch manchmal ein bisschen vereinfachen würde, schon in der Gesetzgebung.
Ja, ja, gut, das haben wir nicht so viel in der Hand, leider, aber auf jeden Fall. Doch, was mir jetzt gerade noch so in den Kopf gekommen ist, also man sagt doch auch gerne, ich meine, du hast das so schön erklärt, dass eben der Farbstoff und auch Tannine und so weiter, was wir beim Rotwein ja alles wollen, dass wir das aus der Beerenschale eigentlich durch diese Maischegärung mit rausziehen. Und ich habe schon oft gelesen in Fachbüchern, dass Rotweine gern als die reicheren Weine angesehen werden, weil da einfach nochmal so viel mehr Aroma, Extrakt mitkommt eigentlich. Also all das, ich meine, das sagt man ja auch, wenn man es jetzt ganz blöd sagen will, man sagt ja auch zu jedem Kind, isst die Schale beim Apfel mit, weil das steckt nochmal so viel drin. Und im Grunde haben wir ja in der Schale auch einfach so viel, ja, was wir gern irgendwie mitnehmen, was wir jetzt beim Weißwein ja nicht tun. Und ist Rosé dann nicht einfach auch deshalb schon, kann das ein sehr hochwertiges und cooles Produkt sein, weil wir da halt auch etwas mitnehmen durch diese Maischestandzeit? Und also ich weiß nicht, blöde Frage kam mir gerade so in den Sinn.
Ich sage ja immer, es gibt grundsätzlich keine blöden Fragen. Das ist ein interessanter Denkansatz, den ich so noch nicht gehabt habe. Es ist aber, glaube ich, schwer zu sagen, ob überhaupt das so eine große Rolle spielt. Also klar, natürlich liegt Geschmack und Textur und so weiter viel in der Traubenschale, aber reicht die kurze Zeit, die der Rosé da drauf überhaupt ist, um da was mitzunehmen? Aber es gibt ja mittlerweile auch Winzer, die auch beim Weißwein kurze Maischestandzeiten machen. Also ich glaube, in 21 haben es wieder mehr gemacht, um doch nochmal vielleicht das ein oder andere Promil Säure loszuwerden. Aber es ist eben, also habe ich jetzt so noch nie drüber nachgedacht, finde ich einen interessanten Ansatz, aber ich glaube nicht, dass es beim Rosé die ganz große Rolle spielen würde. Aber
ich habe versucht, noch ein paar Pro-Argumente für Roséweine zu finden.
Es ist ja, der Rosé hat ja eine Marktrelevanz und das ist, glaube ich, das größte Pro-Argument, was man dem Rosé geben kann. Die Gäste fragen danach, sie fragen danach, wenn es warm wird. Aber vielleicht muss man einfach auch neue Möglichkeiten aufzeigen, wie man Rosé noch einsetzen kann. Also eben, einfaches Beispiel, Rosé-Schaumwein. Da hat man es ja geschafft, dass man ihn übers ganze Jahr trinkt. Also Deutschland ist ja sowieso ein Land, wo sehr viel Schaumwein getrunken wird und sehr gerne Schaumwein getrunken wird, in allen möglichen Varianten. Und da hat der Rosé ja wirklich geschafft, ich habe jetzt keine Prozentzahlen, wie hoch der Rosé-Anteil im Schaumweinbereich ist, aber er ist, glaube ich, nicht unerheblich und auch eben das ganze Jahr über. Also da ist auch bei uns im Restaurant die Erfahrung, da ist es wirklich von der Jahreszeit völlig unabhängig, ob die Gäste lieber einen Rosé-Sekt oder einen weißen Sekt trinken möchten. Und ich glaube, da müssen wir eigentlich hin, dass wir mit hochwertigen Rosés, mit ernsthaftigen Rosés das auch schaffen, dass man auch Rosé im Winter zu seinen Speisen als tollen Speisebegleiter einsetzen kann. Und da sind eben solche Rosés, wie wir sie jetzt hier auf dem Tisch stehen haben, glaube ich, der richtige Weg, weil man die eben auch zum Essen sehr, sehr gut einsetzen kann und sie nicht nur als Durstlöscher verwenden kann.
Ja, das waren eigentlich auch die Gedanken, die ich mir bisher zu dem Thema gemacht habe, warum Rosé jetzt in Anführungszeichen nur 13% bisher Marktanteil im Gegensatz zu Weißwein und Rotwein, die da halt nochmal deutlich mehr Relevanz haben auf dem deutschen Markt. Dass ich glaube, dass Leute sich einfach oft nicht so trauen, Rosé zum Essen zu kombinieren. Man greift viel eher viel schneller dann zu einem Weißwein oder zu einem Rotwein und traut sich nicht so oft an einen Rosé ran. Vielleicht auch, weil es einfach so viele Rosés gibt von der Art fruchtig Sommer, Aroma und so weiter, was ja dann auch schwierig ist zu einigen Speisen, die man im Winter vor allem isst. Also dass man eben dann wieder einfach diese andere Machart von Rosé braucht, aber dass man sich da auch mal öfter traut, zu sagen, nee, ich nehme jetzt mal ein Rosé hier zu meinem Pilzrisotto.
Ja, also trauen ist dann ein richtiger Punkt. Ich ertappe mich da auch selber bei, dass ich oft zu selten an Rosé denke in der Speisenbegleitung. Ja. Aber oft kann das eben der Key sein, dass du einfach mal um die Ecke denken musst. Ne? Also zum Beispiel, wenn dir gar nichts mehr einfällt, dann greif mal zu einem Schaumwein, wenn dir einfach kein Wein oder Rotwein an. Und vielleicht muss man da auch ab und zu mal an den Rosé denken. Also da gibt es bestimmt Möglichkeiten, wo man den mehr einsetzen kann und auch ihm so eine ganzjährige Bühne bereiten kann.
Ja. Hat Rosé vielleicht sogar auch einen Vorteil, jetzt gerade in unserer Essenskultur, weil sich ja immer alles mehr so in die Richtung leichte Küche entwickelt und man möchte ja so ein bisschen gesunder und bewusster und nicht mehr so ganz schwer, nicht mehr so fettig oder so. Und da sind ja eigentlich dann also schmeichelndere Weine vielleicht auch.
Ja, also ich glaube, wir müssen einfach im Wein... ist ein ganz großer Faktor. Wir müssen bei vielen Weinen die Restsüße reduzieren. Ja. Meiner Meinung nach sollten wir oft deutlich trockener trinken. Die Leute sagen zwar immer, sie trinken trocken, aber wenn du auf einer Weinmesse stehst, ist immer der Kabinett als erstes leer. Das ist, weil er halt sehr schön trinkig ist. Ne? Aber gerade in der Speisenbegleitung kann Zucker natürlich auch manchmal der Key sein. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie von asiatischer Küche und restsüßen Riesling gehört, dass das funktioniert. Gerade wenn es dann halt auch ins etwas Deftigere, Herzhafte geht, ist eben auch Trockenheit oft sehr, sehr wichtig. Und da kann man eben auch beim Rosé, denke ich, mit etwas Trockeneren, vielleicht eben auch den einen oder anderen im Holzfass ausgebauten Wein, längere Maischestandzeiten, mit verschiedenen Schräubchen, die man im Keller und im Weingarten drehen kann, kann man, glaube ich, einfach deutlich spannendere Rosés erzeugen, die sich dann eben auch besser eignen für die Speisenbegleitung.
Kann man denn sagen, ist mir gerade auch noch so eingefallen, gibt es ja auch, dass viele Leute denken, je leichter die Farbe, ja, je schwächer die Farbe sozusagen des Rosés, desto leichter ist der dann auch.
Ich habe immer wieder die Erfahrung im Restaurant, dass die Gäste zuerst auf den Alkoholwert gucken. Ich muss nur über den Alkohol eigentlich sprechen, wenn er nicht stimmt, wenn er nicht stimmig ist. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, auch mal einen schweren 14,5 volumenprozentigen Wein zu genießen, aber manchmal auch einen 11-prozentigen. Ich finde, man muss immer nur über den Alkohol sprechen, wenn er nebendran steht, wenn er stört, wenn er nicht harmonisch eingebunden ist. Also ich habe schon viele Weine mit 14 getrunken, da schmeckst du den Alkohol nicht. Und auch, muss man ja auch mal ehrlich sagen, wenn ich 12 oder 12,5 trinke, weil man hat so Gäste, die sagen, ich trinke keinen Wein, der mehr als 12,5 hat. Erstens gibt es ja immer diese Rundungstoleranz.
Ja.
und selbst wenn ich halt 13 habe, diese 0,5, das ist so wenig, was du über den Körper aufnimmst an Alkohol. Also da reden wir über minimalste Unterschiede in den Alkoholmengen, die letztendlich im Körper ankommen und schmecken, tut man es auch in den seltensten Fällen, ob ein Wein jetzt 12,5 oder 13 hat. Von daher finde ich das immer so ein bisschen schwierig, das irgendwie am Alkoholwert festzumachen. Aber grundsätzlich, viele verbinden auch mit der Farbe eben sehr, sehr viel. Also man hat das immer noch auch im Restaurant, wenn man einen sehr guten Spätburgunder eingießt, dass die Leute sagen, entschuldigen Sie, ich habe einen Rotwein bestellt. Und das hat man natürlich auch beim Rosé. Gerade diese französischen, sehr stark nachgefragten Rosés sind halt in der Regel sehr, sehr hell. Also wirklich ja nur dieses leicht lachsfarbene, was bei uns schon oft irgendwie, sag ich mal, Blanc de Noir dann ist. Und damit verbinden die Leute auch wirklich eine gewisse Leichtigkeit.
Ja, ich glaube, da haben wir ganz schön viel abgehandelt. Ich hoffe, dass wir mal ein bisschen aufräumen konnten zwischen Rosé, Schillerwein, Weißherbst, Blanc de Noir und aber auch, dass Rosé nicht immer nur auf die Terrasse gehört, dass man sich auch mal trauen sollte, zu einer Speise den Rosé zu nehmen, vielleicht auch mal im Herbst oder im Winter und nicht immer im Sommer. Und vielleicht hört es ja auch der ein oder andere Winzer, der dann sich mal traut, wie du vorhin gesagt hast, mach doch mal ein bisschen mehr und nehmt dann 1-2 Euro mehr, aber dass wir da einfach auch auf ein anderes Niveau kommen. Ja, ganz herzlichen Dank.
Ich sag danke, schön, dass ich hier sein durfte.
Ja, schön, dass wir bei dir sein durften. Wir durften dich ja besuchen. Ja, total cool. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, Rosé ist auf jeden Fall ein Thema, was man öfter und immer wieder in die Köpfe der Leute auch holen sollte. Und es ist ja auch schön, bei allem, was wir jetzt kritisiert haben, dass Rosé dann irgendwie einfach zum Sommer dazugehört und dass man irgendwie merkt, jetzt habe ich ein Rosé im Glas, jetzt ist es irgendwie wieder Sommer. Das darf ja auch bleiben, trotz allem.
Absolut.
Ja. Ja, vielen Dank, alles Gute und wir treffen uns dann zum nächsten Rosé wieder.
So machen wir das. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.